Einen wunderschönen guten Tag, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist mir eine außerordentliche Freude, Sie wieder im L'Empire de la Table begrüßen zu dürfen. Auch wenn unser Tisch heute weit über die Grenzen von Plymouth hinausreicht. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben und uns auf dieser höchst pikanten Reise begleiten. In diesem sechsten Teil unserer Chronik lassen wir den Nebel Englands endgültig hinter uns. Wir haben an der Côte d'Azur die Geheimnisse der Bouillabaisse gelüftet. Doch nun, meine Damen und Herren, führt uns die Fährte über Spanien im Rhythmus der Schienen nach zu den prachtvollen Gassen Lissabons. Und dass ein Safe im Ritz kein Hindernis für die Gerechtigkeit darstellt, sofern man die Etikette wahrt. Es folgt unsere Reise in die Hitze Kairos. Ein Lord, der keiner ist, sucht sein Heil im Staub der Ewigkeit. Begleiten Sie mich, Charlie und Sir Harrington, an das Ufer des Nils. Aber Vorsicht, der Sand der Wüste verbirgt oft Dinge, die besser unentdeckt geblieben wären. Wir servieren nun Teil 6, zwischen Bouillabaisse und Wüstensand. Ich wünsche einen exquisiten Hörgenuss. Sie haben sich getrennt, Sir Edward. Das war Ihr klügster Schachzug. Aber Sie haben einen Fehler gemacht, sagte Archibald ruhig. Er öffnete seine Handfläche. Darin lag ein winziger, zerknüllter Zettel, den er beim Abräumen der Kaffeetassen aus Volkoffs Papierkorb gefischt hatte. Sie haben die Diamanten aufgeteilt. Das bedeutet, Sie müssen sie einzeln zu Geld machen. Und es gibt weltweit nur 3 Hehler, die Steine dieser Qualität ohne Zertifikat ankaufen. Charlie sprang auf. Du meinst, wir jagen sie nicht einzeln? Wir jagen die Käufer? Genau, bestätigte Archibald. Und der größte dieser Hehler sitzt in Lissabon. Ich schlage vor, wir folgen dem Schauspieler. Er ist das schwächste Glied in der Kette. Der Morgen im Hotel Negresco war von einer fast feierlichen Ernsthaftigkeit geprägt. Die 4 Gefährten saßen in Archibalds Suite, die Fenster weit geöffnet, während das Azurblau des Mittelmeers höhnisch im Sonnenlicht glitzerte. Der Abschied von der Nichte Penelope klappte ihren Laptop mit einem entschlossenen Knall zu. Onkel Archie, Charlie, Sir Edward, hier trennen sich unsere Wege physisch, aber digital bleibe ich euer Schutzengel. Sie korrigierte ihre Brille. Ich kehre nach Plymouth zurück. Von dort aus habe ich Zugriff auf meine gesamte Serverfarm und die Archibald 2 KIs. Ich werde mich in die Überwachungssysteme von Kairo und Moskau hacken. Sobald Sterling Vane in Ägypten an Land geht oder Volkoff in einem Moskauer Vorort auftaucht, schlägt meine Gesichtserkennung Alarm. Archibald legte ihr die Hand auf die Schulter. Deine Klugheit ist unser schärfstes Gewürz, Penelope. Pass auf dich auf. Ein kurzes Nicken, eine herzliche Umarmung und die Hackerin verschwand in Richtung Flughafen. Die Logistik des Genusses, die Reise nach Lissabon. Während Jack Ironside in seinem Privatjet vermutlich mit billigem Sandwich-Catering vorlieb nehmen musste, hatte Archibald andere Pläne. Sir Edward, Charlie, wir fliegen nicht. Ein Flugzeug ist ein Transportmittel, ein Zug hingegen ist eine Bühne. Archibald hatte den legendären Soot Express gewählt. Es dauert zwar länger, aber die Bordküche zwischen Ondai und Lissabon pflegt eine Tradition, die man in 10.000 Metern Höhe vergeblich sucht, dozierte er, während sie in ihr privates Abteil erster Klasse stiegen. Das Menü auf Schienen. Während die Pyrenäen am Fenster vorbeizogen, verwandelte Archibald den kleinen Tisch im Speisewagen in ein Gourmet-Refugium. Der Auftakt. Ein Carpaccio vom Pyrenäenlamm mit wildem Thymian. Der Hauptgang. In Rotwein geschmorte Bäckchen vom Iberico-Schwein, so zart, dass Sir Harrington sie fast mit seinem Regenschirm hätte schneiden können. Die Krönung, ein 2011er Vega Sicilia Unico. Archibald goss den Wein mit einer solchen Andacht ein, dass selbst der mürrische Schaffner ehrfürchtig stehen blieb. Ein Wein von monumentaler Struktur, murmelte Archibald. Er gibt uns die Standhaftigkeit, die wir für Lissabon brauchen. Charlie genoss die Fahrt. Archie, wenn wir so weiterjagen, werde ich am Ende der Mission 2 Konfektionsgrößen mehr brauchen.
Ankunft in der Stadt der 7 Hügel. Das Ritz Lissabon empfing sie mit der Melancholie des Fado und dem Glanz der Tejo-Mündung. Als das Taxi vor dem Four Seasons Hotel Ritz hielt, atmete Archibald auf. Das Ritz war ein Tempel des Art Deco und der diskreten Eleganz. Genau der Ort, an dem ein Pinguin sich wohlfühlte. Jack Ironside residiert ebenfalls hier, allerdings unter dem Pseudonym Mr. Miller, flüsterte Sir Harrington, während er beim Aussteigen fast über seine eigene Melone stolperte. Er fühlt sich sicher. Er denkt, er habe 3 Wochen Zeit, um seine Diamanten an den Mann zu bringen. Wir müssen diskret vorgehen, befahl Archibald am Abend in der Hotelbar. Ironside ist ein Actionstar, aber ohne sein Handy und seinen Computer ist er wie ein Kellner ohne Korkenzieher. Er wird diese Geräte nutzen, um die Treffen mit Volkoff und Sterling Vane zu koordinieren. Wir müssen sie entwenden, bevor er den ersten Deal abschließt. Die Ruhe vor dem Zugriff. 2 Tage in der weißen Stadt am Tejo. Lissabon empfing die 3 ungleichen Ermittler mit einer Lichtintensität, die selbst Archibalds weißeste Hemden fahl wirken ließ. Bevor der Zugriff erfolgen konnte, war Geduld die wichtigste Zutat. 2 Tage lang beschatteten sie Ironside im Schichtbetrieb. Während der Actionstar versuchte, in den engen Gassen von Alfama unterzutauchen, blieben Archibald und Charlie an ihm kleben, wie das Aroma eines guten Barolo am Gaumen. Sie beobachteten ihn, wie er nervös in kleinen Cafés saß, immer wieder auf die Uhr blickte und an seinem starken Bica, dem portugiesischen Espresso, nippte. »Sieh dir das an, Charlie«, flüsterte Archibald, während sie hinter einer Azulejo-verzierten Hauswand warteten. »Er bewegt sich wie ein Mann, der glaubt, er sei im Film, aber er hat die Regieanweisungen verloren.« Sie nutzten die Beschattung, um die Stadt zu erkunden. Charlie war fasziniert von der gelben Tram 28, die sich quietschend die steilen Hügel hinaufquälte, während Archibald die gastronomischen Tempel der Stadt analysierte. Sie spazierten über den Praça do Comércio, wo der Wind vom Tejo herüberwehte, und Archibald dozierte über die Geschichte des Portweins, der von hier aus die Welt erobert hatte. Es war eine trügerische Idylle. Die Schönheit der Stadt bildete den perfekten Kontrast zu der hässlichen Tat, die Ironside begangen hatte. Der Coup im Ritz, Schweigen des Safes. Am 3. Tag schlug die Stunde des Fuchses. Während Ironside bei einem späten Lunch in der Baixa beschattet wurde, verschaffte sich Charlie Zugang zum Zimmer im Ritz. Es war keine rohe Gewalt, die Charlie anwendete. Mit der Präzision, die er jahrelang bei Scotland Yard perfektioniert hatte, überwand er das elektronische Schloss. Im Zimmer roch es nach Ironsides schwerem Aftershave und Angst. Der Safe in der Wand war ein hochwertiges Modell, doch Charlie kannte die Schwachstellen. Als das Schloss mit einem satten, metallischen Klacken nachgab, offenbarte sich die Beute. 3 Diamanten, die in der Dunkelheit des Safes funkelten wie bösartige Sterne, und Ironsides Laptop, die digitale Schaltzentrale des Verrats. Charlie verstaute alles in einer unauffälligen Tasche. Eingetütet, Archie, flüsterte er in sein Kragenmikrofon. Diplomatie im Schatten, der Pinguin und der Geheimdienst. Während Charlie den Safe leerte, saß Sir Harrington in einem diskreten Hinterzimmer des Serviço de Informações de Segurança, SIS, dem portugiesischen Geheimdienst. Archibald hatte sich nicht nehmen lassen, ihm eine Flasche 1977er Taylor's Vintage Port als diplomatisches Präsent mitzugeben. Meine Herren, begann Sir Harrington, während er mühsam versuchte, seinen Regenschirm an einem modernen Bürostuhl zu fixieren. Wir bieten Ihnen einen Weltstar auf dem Silbertablett. Jack Ironside ist kein Gast Ihres Landes. Er ist eine Gefahr für die globale Sicherheit. Er ergänzte mit seiner tiefen, autoritären Stimme: Wir haben die Beweise. Was wir brauchen, ist eine Festnahme ohne Blitzlichtgewitter. Diskretion ist die Höflichkeit der Könige und der Geheimdienste. Der portugiesische Einsatzleiter, beeindruckt von Harringtons MI5-Papieren und Archibalds Portwein, nickte. Heute Abend, still und leise. Das Ende des Applaus. Zugriff am Tejo. Der Zugriff erfolgte um 23.15 Uhr. Ironside kehrte gerade von seinem Abendessen zurück, als sich im dunklen Korridor des Ritz 4 Schatten aus den Nischen lösten. Keine Schreie, keine Schüsse, nur das unterdrückte Klicken von Handschellen. Archibald trat aus dem Schatten hervor, rückte sich die Fliege gerade und sah dem bleichen Schauspieler direkt in die Augen. Ein schwacher Auftritt, Jack. Die Kritiken werden verheerend sein. Noch bevor Ironside reagieren konnte, hatte Charlie ihm bereits das Smartphone aus der Innentasche gefischt. Der Star wurde durch den Personaleingang abgeführt, spurlos verschwunden aus der Welt des Glanzes. Die Brücke nach Plymouth, Penelope übernimmt. Kurz darauf saßen die drei in Archibalds Suite. Das Smartphone und der Laptop lagen wie zwei gefangene Insekten auf dem edlen Mahagonitisch. Ein verschlüsselter Videoanruf nach Plymouth wurde aufgebaut. »Onkel Archie, ich sehe euch«, rief Penelope. Ihr Gesicht war auf dem Bildschirm hell erleuchtet vom Schein ihrer Monitore. »Ich habe bereits die Schnittstellen vorbereitet. Koppel das Handy an den Sender an.« »Kannst du die Passwörter knacken?«, fragte Charlie nervös. Penelope grinste. »Ironside ist ein Schauspieler, kein IT-Experte. Sein Passwort ist wahrscheinlich der Name seines Lieblings-Oscars. Gebt mir eine Stunde. Sobald ich drin bin, haben wir Zugriff auf seine gesamte Kommunikation mit Sterling Vane in Kairo und Volkov in Moskau. Wir werden ihre Treffen nicht nur beobachten, wir werden sie steuern.« Archibald goss drei Gläser Madeira ein, dazu eine kleine Serviceplatte, Pastéis de Nata, die hervorragend mundeten. Die Jagd geht in die nächste Phase. In Kairo ist es heiß und in Moskau ist es kalt. Aber wir haben jetzt die Fernbedienung für beide Welten. Während Jack Ironside in einem fensterlosen Verhörraum des portugiesischen Geheimdienstes SIS zum ersten Mal in seinem Leben eine Rolle spielte, für die es keinen Oscar geben würde, glühten in Plymouth die Leitungen. Die digitale Entlarvung, Penelopes Durchbruch. In der Suite des Ritz starrten Archibald, Charlie und Sir Harrington gebannt auf Penelopes Videofeed. Das Gesicht der jungen Hackerin leuchtete vor Begeisterung. Ironside war wirklich nachlässig, spottete sie. Sein Passwort war tatsächlich Action Hero 1. Ich bin in seinem kompletten E-Mail-Verkehr und in seinen Messenger-Diensten. Penelope förderte Erstaunliches zutage. Er hatte den Auftrag, die Diamanten in Lissabon zu waschen, um damit eine Söldnertruppe für den finalen Schutz von Sterling Vane in Kairo zu bezahlen. Aber hier kommt der Clou. Ich habe die Buchungsbestätigung für Kairo gefunden. Sterling Vane residiert im The St. Regis Kairo. Er hat unter dem Pseudonym Lord Montgomery of Sussex gebucht. Er scheint zu glauben, dass ein Lord-Titel in Ägypten alle Türen öffnet. Und wahrscheinlich hat er recht. Kairo also, murmelte Sir Harrington und rieb sich das Kinn. Das wird ein heißes Pflaster, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Sprung über das Mittelmeer, kulinarische Askese in der Luft. Da die Zeit drängte und Sterling Vane sich bereits in der ägyptischen Metropole verschanzt hatte, blieb den dreien diesmal keine Wahl. Sie mussten das Flugzeug nehmen. Der Flug von Lissabon nach Kairo war für Archibald eine einzige Tortur. Als die Stewardess ihm ein in Plastik verschweißtes Hühnchencurry mit labbrigem Reis und einem Brötchen servierte, das die Konsistenz eines Radiergummis hatte, erstarrte der Oberkellner. Er betrachtete das Tablett mit einer Mischung aus Abscheu und tiefer Trauer. »Charlie«, flüsterte Archibald, während er das Plastikbesteck wie ein gefährliches Beweismittel hielt. »Dies ist kein Essen. Das ist ein Attentat auf den guten Geschmack. Wenn das die Verpflegung der modernen Welt ist, dann ist es kein Wunder, dass die Sitten verfallen.« Er rührte keinen Bissen an und trank stattdessen nur ein Glas stilles Wasser, das er mit der Skepsis eines Weinkritikers prüfte. Ankunft am Nil, das St. Regis Kairo. Als sie schließlich in Kairo landeten und das Taxi sie vor das majestätische The St. Regis am Ufer des Nils brachte, kehrte Archibalds Lebensgeist zurück. Das Hotel war ein Palast aus Marmor, Gold und Licht, der den Geist des alten Ägypten mit modernem Luxus verband. »Seht euch diesen Blick an«, sagte Charlie, als sie ihre Suiten bezogen. Draußen glitzerte der Nil im Abendlicht, während die Feluken lautlos über das Wasser glitten. »Wunderschön«, stimmte Sir Harrington zu. »Aber Sterling Vane, oder besser gesagt Lord Montgomery, ist irgendwo in diesem Gebäude. Wir müssen vorsichtig sein.«
Das Abendessen der Rehabilitation.
Bevor wir auch nur einen Schritt in Richtung des Lords unternehmen, verkündete Archibald und rückte seine Reisefliege gegen ein Exemplar aus schwerer Seide aus, müssen wir das Trauma des Flugzeugessens heilen. Mein Magen verlangt nach einer Entschuldigung. Sie begaben sich in das hoteleigene Gourmet-Restaurant. Es wurde ein Abend der Rehabilitation für die Sinne. Als Aperitif wird ein Kakade-Cocktail mit Gin serviert. Dies ist ein Cocktail aus leuchtend rotem Tee aus getrockneten Hibiskusblüten. Dieser wird kalt, leicht gesüßt und erfrischend serviert. Vorspeise: geräuchertes Nilbarsch-Tatar, Dukka-Style. Begleitung: ein kühler, mineralischer Assyrtiko. Als der Kellner den Teller servierte, hob Archibald prüfend eine Braue. Ein mutiges Spiel mit der Textur, murmelte er zu Charlie. Er nahm einen Bissen, schloss kurz die Augen und nickte dann fast unmerklich. Die Erdigkeit der Dukka fängt die Frische des Fisches perfekt auf. Es ist, als würde man den Nil bei Sonnenaufgang schmecken, ohne sich dabei die Schuhe schmutzig zu machen. Zwischengang: eine Essenz von der Strauchtomate mit Basilikumsphären, serviert in feinstem Porzellan. Hauptgang: geschmorte Ziegleinhaxe, die 24 Stunden lang mit orientalischen Gewürzen gegart wurde, auf einem Bett aus Safran-Couscous. Begleitung: ein wuchtiger 2016er Chateau Musard aus dem Libanon. Eine Wahl, die Archibald mit einem wissenden Lächeln traf. Die Kraft des Orients in einer Flasche, meine Herren. Dessert: in Honig glasierte Feigen mit Pistazienparfait und einer Reduktion aus Hibiskustee. Archibald lehnte sich mit einem zufriedenen Seufzer zurück. Jetzt, da wir wieder zu den lebenden Gourmets gehören, können wir uns dem Lord widmen. Er ahnt nicht, dass der Pinguin sein Revier am Nil bezogen hat. Ein Eklat bei Tisch: der Lord und der Champagner. Gerade als Archibald einen Schluck von seinem perfekten Espresso Macchiato genoss, zerriss eine schneidende, unangenehm laute Stimme die gedämpfte Atmosphäre des Restaurants. Das ist eine absolute Unverschämtheit, herrschte ein Mann im tadellosen, aber etwas zu eng sitzenden Leinenanzug den jungen Kellner an. Es war Sterling Vane, alias Lord Montgomery. Er deutete mit einem manikürten Finger auf einen Silberkühler. Dieser Champagner hat mindestens 2 Grad zu viel. Er ist lauwarm. Wissen Sie überhaupt, wen Sie vor sich haben? Der Kellner stammelte eine Entschuldigung, doch Archibald sah seine Gelegenheit gekommen. Er erhob sich mit einer Eleganz, die nur ein jahrzehntelang geschulter Oberkellner besitzen konnte, rückte seine Fliege zurecht und trat an den Nachbartisch. Verzeihen Sie die Einmischung, My Lord, begann Archibald mit einer Stimme, die so glatt wie flüssiger Honig war. Er nahm die Flasche, einen hochkarätigen Krug Clos du Mesnil, vorsichtig aus dem Eis. Aber bei einem Jahrgang wie diesem ist die Temperatur eine Frage der Philosophie, nicht nur der Kühlung. Wenn er zu kalt ist, verschließen sich die floralen Noten, die ihn so berühmt machen. Er braucht genau jene Nuance an Wärme, die er gerade besitzt, um seine Seele zu offenbaren. Sterling Vane stutzte. Er blickte Archibald an, taxierte das perfekt sitzende Revers und den herrschaftlichen Blick. »Ah, ein Kenner«, murmelte er, sichtlich besänftigt durch die Anerkennung seines Titels. »Ein bescheidener Diener des guten Geschmacks«, erwiderte Archibald mit einer leichten Verbeugung. »Genießen Sie ihn jetzt. Er ist auf seinem Zenit.« Mit einem kurzen Blick zu Charlie und Sir Harrington kehrte Archibald an seinen Tisch zurück. Er hatte den Köder ausgelegt. Sterling Vane hielt ihn nun für einen Gleichgesinnten, einen Verbündeten im Geiste des Snobismus. Die Ruhe vor dem Sturm. Eine Nacht am Nil. Nach dem opulenten 4-Gang-Menü und der kurzen Begegnung mit ihrem Zielobjekt spürten die drei die Erschöpfung der letzten Tage. Die Jagd von Plymouth über Nizza und Lissabon bis nach Kairo hatte an ihren Kräften gezehrt. »Morgen planen wir den Zugriff«, sagte Sir Harrington, während sie im Fahrstuhl zu ihren Suiten fuhren. »Penelope hat uns bereits Nachrichten geschickt. Schlafen Sie gut, meine Herren. Morgen wird es ernst.« In dieser Nacht schliefen sie tief, während draußen die Lichter von Kairo auf den sanften Wellen des Nils tanzten.
Das Frühstücksbriefing.
Penelopes meisterhafter Plan. Am nächsten Morgen trafen sie sich auf der Terrasse des St. Regis. Der Duft von frisch geröstetem Kaffee und ägyptischen Spezialitäten wie Ful Medames, einem Bohnengericht, lag in der Luft. Archibald öffnete sein Tablet. Penelope war die Nacht über fleißig, flüsterte er. Sie hat bereits im Namen von Jack Ironside auf die Mails von Volkoff und Sterling Vane geantwortet. Sie hat ihnen geschrieben, dass der Deal in Lissabon reibungslos verlaufen ist und dass er sich nun verdeckt hält, um den Zaster sicher nach Kairo zu bringen. Das hält beide ruhig und in falscher Sicherheit. Charlie lehnte sich vor. Und wie schalten wir den Lord aus? Archibald schmunzelte und las Penelopes Idee vor. Sie schlägt vor, die Eitelkeit von Sterling Vane gegen ihn zu verwenden. Da sie nun vollen Zugriff auf das Buchungssystem des Hotels und seinen Terminkalender hat, wird sie ihm eine fingierte Einladung zukommen lassen. Eine exklusive, private Besichtigung einer neu entdeckten Grabkammer nahe der Pyramiden von Gizeh, nur für ausgewählte Adlige und zahlungskräftige Sponsoren. Ein falscher Archäologe, ein einsames Grab im Wüstensand, ergänzte Sir Harrington trocken. Dort kann der ägyptische Geheimdienst ihn ohne Aufsehen festsetzen, weit weg von den Kameras des St. Regis. Archibald nickte. Und während er auf dem Weg in die Wüste ist, haben wir freien Zugang zu seiner Suite, um die restlichen Beweise gegen Volkoff zu sichern. Wir müssen nur noch sicherstellen, dass er die Einladung annimmt. Charlie grinste. Nachdem du ihn gestern beim Champagner so beeindruckt hast, Archie, wird er dich sicher um Rat fragen, ob diese Besichtigung standesgemäß ist. Der Plan setzte sich mit der Präzision eines perfekt temperierten Uhrwerks in Bewegung. Während die Morgensonne den Nil in ein gleißendes Band aus flüssigem Gold verwandelte, geschah genau das, worauf Archibald spekuliert hatte. Das Gespräch der Gentleman Sterling Vane, alias Lord Montgomery, entdeckte Archibald auf der Terrasse. Er steuerte auf ihn zu, ein Tablet in der Hand, das Gesicht gezeichnet von einer Mischung aus Neugier und aristokratischer Unsicherheit. »Ah, mein lieber Weinexperte«, rief er. »Man hat mir soeben eine höchst exklusive Einladung zukommen lassen. Eine private Besichtigung einer Grabkammer, die noch nicht einmal der Weltpresse gemeldet wurde. Man sucht Sponsoren mit Hintergrund. Sagen Sie, halten Sie das für seriös?« Archibald legte seine Zeitung mit einer gemessenen Bewegung beiseite. »My Lord, wie es der Zufall will, berührt dies eine alte Leidenschaft von mir. Bevor ich mich gänzlich der Gastronomie verschrieb, habe ich in London immerhin 4 Semester Archäologie studiert. Ein jugendlicher Leichtsinn, gewiss, aber das Auge für echte Altertümer verliert man nie.« Sterling Vane strahlte. 4 Semester, dann sind Sie genau der Mann, den ich brauche. Ich möchte dort nicht als Laie erscheinen. Begleiten Sie mich? Ein Mann Ihres Schlages als Berater an meiner Seite würde die Sache abrunden. Es wäre mir eine Ehre, Sie vor kulinarischen und historischen Enttäuschungen zu bewahren, antwortete Archibald mit einem feinen Lächeln. Die Falle war gestellt.
Strategie im Schatten. Die Allianz mit dem Mukhabarat.
Während Archibald den Lord in ein Gespräch über die Schichtung von Kalkstein und die Bedeutung von Skarabäen verwickelte, trafen sich Charlie und Sir Harrington in einem diskreten Büro des ägyptischen Geheimdienstes, Gihas al-Mukhabarat al-Ammar. Sir Harrington, der seinen Regenschirm diesmal als improvisierten Zeigestock auf einer Karte von Gizeh nutzte, erläuterte den Plan. Sobald Archibald den Lord zur Ausgrabungsstätte in die Wüste führt, haben wir ein ausreichendes Zeitfenster. Der ägyptische Dienst stellt uns einen Master Key für das St. Regis zur Verfügung. Wir gehen rein, sichern seinen Laptop und alle physischen Beweise für die Verbindung zu Volkor. Und der Zugriff auf Sterling Vane? Fragte ein hochrangiger ägyptischer Offizier. In der Wüste, antwortete Charlie grimmig. Kurz vor dem Eingang zum Grab. Dort gibt es keine Zeugen, keine Kameras und keine Fluchtwege. Wir lassen ihn in den Glauben, er betrete die Geschichte, dabei betritt er nur einen Gefangenentransporter. Kulinarische Entdeckung. Koshari Deluxe. Am Abend vor dem großen Zugriff folgte das Trio der Empfehlung des Maître d'Hôtel. Sie besuchten ein kleines, aber hochgelobtes Restaurant in einer ruhigen Seitenstraße von Samalek, das für seine Perfektionierung der ägyptischen Volksküche bekannt war. Heute Abend, verkündete Archibald, verzichten wir auf französischen Glanz. Wir essen Koschari. Es ist das Herz Ägyptens auf einem Teller. Archibald beschrieb das Gericht, als wäre es ein Grand Cru. Eine mutige Assemblage aus Reis, schwarzen Linsen und Ditali, getoppt mit einer würzigen Tomatensoße, die mit Essig und Knoblauch, Kreuzkümmel und Chili abgeschmeckt wurde. Das Geheimnis sind jedoch die knusprig frittierten Zwiebeln und die Kichererbsen, die für die Textur sorgen. Dazu reichte der Kellner eine hausgemachte, scharfe Dukkersoße. Charlie und Harrington langten kräftig zu. Es war einfach, nahrhaft und von einer geschmacklichen Tiefe, die sie nach all den Aufregungen sichtlich erdete. Archibald nickte zufrieden. Die Einfachheit ist oft die letzte Stufe der Vollendung. Die Ruhe vor der Wüste. Gesättigt und mit einem klaren Kopf kehrten sie ins St. Regis zurück. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen, die Rollen verteilt. Archibald blickte noch einmal aus dem Fenster auf den nächtlichen Nil. Morgen würde er keine Weinkarte in der Hand halten, sondern die Freiheit eines korrupten Lords beenden. Schlafen Sie gut, meine Herren, raunte er seinen Gefährten zu. Morgen früh atmen wir den Staub der Ewigkeit und fangen einen Verräter. Der Morgen begann mit einer unwirklichen Stille, als der schwere Wagen des Hotels die zwei Männer und ihren Fahrer in Richtung Gizeh brachte. Die Stadt Kairo mit ihrem unaufhörlichen Hubkonzert blieb hinter ihnen zurück, während sich vor ihnen das unendliche Beige der Wüste auftürmte. Das Duell der Worte im Wüstensand. Sterling Vane saß im Fond des Wagens und wirkte fast wie ein Kind vor dem Weihnachtsabend. Archibald, der an seiner Seite saß, blickte nachdenklich aus dem Fenster und dachte, Gott im Himmel, gib mir bitte einen 1961er Chateau Latour, damit ich diese 5 Stunden bis zu den Pyramiden überlebe. Sehen Sie das, My Lord? Fragte Archibald und deutete auf die herannahenden Silhouetten der Pyramiden. Die Wüste ist kein leerer Raum, sie ist ein Speicher der Zeit. Diese Bauwerke strahlen eine Ruhe aus, die uns klar macht, wie flüchtig unser eigenes Streben nach Macht und Einfluss eigentlich ist. Man sagt, der Sand habe alles gesehen und alles vergessen. Sterling Vane lachte kurz auf. Philosophisch wie immer. Aber vergessen Sie nicht, wer die Schätze unter diesem Sand besitzt, der schreibt die Geschichte neu. Diese Grabkammer, wenn sie so bedeutend ist, wie die Einladung verspricht, dann ist mein Name bald in Stein gemeißelt. Oh, das wird er ganz sicher, My Lord, erwiderte Archibald mit einer Zweideutigkeit, die Sterling Vane in seiner Gier völlig überhörte. Er dozierte weiter über die Kalksteinbrüche von Tura und die präzise Ausrichtung der Cheops-Pyramide nach den Sternen, während sein Handy in der Tasche einmal kurz vibrierte. Das Zeichen, dass der Zugriff im Hotel begonnen hatte. Das Intermezzo im St. Regis, eine offizielle Revision. Zur gleichen Zeit im Hotel gab es kein Brecheisen und keine zerbrochenen Scheiben. Charlie und Sir Harrington standen vor der Tür der Royal Suite, flankiert von 2 Beamten des ägyptischen Geheimdienstes in unauffälligen Anzügen. Einer der Beamten schob die elektronische Zentralkarte in den Schlitz. Das Licht sprang auf grün.
Nach Ihnen, meine Herren, flüsterte der Beamte.
Charlie bewegte sich mit der lautlosen Effizienz eines Raubtiers. Während Sir Harrington die physischen Dokumente im Sekretär sichtete, Telegramme aus Moskau und handgeschriebene Notizen über Waffenlieferungen, konzentrierte sich Charlie auf den Laptop, der auf dem Beistelltisch stand. Penelope, wir sind drin, flüsterte Charlie in sein Headset. Koppel das Interface an, kam die prompte Antwort aus Plymouth. Ich sehe alles, oh mein Gott. Charlie, hier sind die kompletten Bankverbindungen von Folko. Er hat Sterling Vane als Mittelsmann für die Finanzierung von Unruhen im Nahen Osten benutzt. Wir haben nicht nur einen Verräter, wir haben das gesamte Scheckbuch der Verschwörung. In weniger als einer Stunde war die Suite sauber gescannt. Alles lag exakt so da, wie Sterling Vane es verlassen hatte. Nur, dass sein gesamtes digitales Leben nun auf einem Server in England lag. Endstation Gizeh, der Zugriff.
Der Wagen hielt etwa 2 Kilometer abseits der touristischen Pfade an einer kleinen Ausgrabungsstätte, die von provisorischen Planen bedeckt war. Ein Mann in Khaki-Kleidung erwartete sie. »Hier ist es«, sagte Archibald und stieg aus. Die Hitze schlug ihnen entgegen und der feine Wüstensand knirschte unter ihren Maßschuhen. »Wo ist die Kammer?«, fragte Sterling Vane ungeduldig und trat auf den vermeintlichen Archäologen zu. »Ich möchte die Inschriften sehen.« Archibald blieb stehen, strich sich den Staub von seinem Sakko und sah Sterling Vane ruhig an. »Ich fürchte, my Lord, die einzige Inschrift, die Sie heute sehen werden, ist die auf einem Haftbefehl.« Sterling Vane erstarrte. »Was soll dieser Unsinn?« In diesem Moment tauchten hinter den Dünen und aus den Zelten der Ausgrabungsstätte 6 Männer auf. Sie trugen keine Kellen oder Pinsel, sondern die schwarzen Westen des ägyptischen Mukhabarat. »Lord Sterling Vane«, begann Archibald, während er sich eine Zigarette ansteckte. »Oder sollte ich sagen, Informant der Volkhoff-Gruppe? Ihre Reise endet hier. Die Wüste hat die Eigenschaft, Dinge zu begraben. In Ihrem Fall ist es Ihre Karriere und Ihre Freiheit.« Der Lord wollte aufschreien, doch die Effizienz der ägyptischen Beamten war beeindruckend. Bevor er den ersten Protest formulieren konnte, klickten die Handschellen. Sein aristokratischer Stolz fiel in sich zusammen wie eine Sandburg bei Flut. Epilog im Schatten der Sphinx. Einige Stunden später trafen sich Archibald, Charlie und Sir Harrington wieder an einem Aussichtspunkt, von dem aus man die Sphinx und die Pyramiden im Sonnenuntergang sehen konnte. Ein Mitarbeiter des Geheimdienstes hatte ihnen diskret einen Tisch und ein paar Stühle vorbereitet. »Sterling Vane singt bereits wie ein Kanarienvogel«, berichtete Sir Harrington und rieb sich die Hände. Er versucht verzweifelt, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem er alles über Volkhoffs Kontakte in Moskau auspackt. Archibald goss 3 Gläser eines lokalen, aber überraschend guten Weins ein. »Ein erfolgreicher Tag. Wir haben einen Verräter in der Wüste gelassen und die Wahrheit ans Licht geholt.« Charlie sah auf die Pyramiden. »Was kommt als nächstes? Volkhoff wird merken, dass sein Kontaktmann weg ist.« Archibald lächelte und hob sein Glas. »Dann werden wir Mr. Volkhoff zeigen, dass man sich besser nicht mit einem Oberkellner und seinen Freunden anlegt. Aber erst genießen wir diesen Moment. Die Wüste schuldet uns noch eine ruhige Stunde.«
Werte Gäste, wir sind am Ende dieses ereignisreichen Kapitels angelangt. Lord Sterling Vane hat erfahren müssen, dass die Wüste keine Geheimnisse bewahrt, wenn man die falschen Feinde hat. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen zugleich, dass Sie sich meinen kulinarischen Kriminalroman anhören und uns auf dieser riskanten Reise begleiten. Ein Krimi ist wie ein komplexes Gericht. Er entfaltet seine volle Wirkung erst durch diejenigen, die ihn genießen. Sollte Ihnen diese Episode gemundet haben, würde ich mich außerordentlich über Ihre Kommentare freuen. Ihr Feedback ist für mich wertvoller als ein perfekt gereifter Jahrgangsportwein. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, oder stellen Sie Ihre Vermutungen an. Wie wird das Schicksal von Dmitri Volkhoff aussehen? Denn eines steht fest: Die Jagd ist noch nicht vorbei. In Teil 7 verlassen wir die Hitze des Orients und begeben uns in das eisige Herz Russlands. Wir reisen nach Moskau, wo das Netz der Verschwörung seinen Ursprung hat. Dort wartet das finale Duell auf uns, in einer Welt aus Eis, Gold und dem feinsten Kaviar. Ich hoffe, Sie auch beim nächsten Mal wieder als meine Gäste begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bewahren Sie die Etikette und genießen Sie jeden Augenblick. Ihr Archibald Featherstone.